Herzlich willkommen zum Essenz Leben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Ja, hallo! Im heutigen Essenz-Leben-Podcast, das ist der 6. Essenz-Leben-Podcast, darf ich Daniela Lushin Vagyal interviewen. Sie ist Indien-Expertin, Ethnologin und Reiseveranstalterin. Und wir sprechen darüber, worauf du bei einer Indienreise achten solltest, was dich in Indien erwartet, vor allem auch an Herausforderungen. Daniela erzählt über Ladakh. Ladakh ist eine Region im Norden Indiens, wo sie 3 Jahre gelebt hat. Ja, weiters beschäftigen uns wir mit dem Thema Karma, aber auch mit arrangierten Hochzeiten, mit der Liebe in Indien. Daniela wird ganz persönlich über ihre Erfahrungen mit Indien erzählen. Und ja, sie hat auch ein Buch geschrieben, einen Roman, der in Indien spielt. Ich freue mich drauf. Also liebe Daniela, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist bei mir zum Podcast. Die Daniela ist Ethnologin, aber nicht nur das, sondern sie ist, ich würde sagen, Expertin für Nordindien, weil sie leitet ein Reisebüro. Mhm. Ist es okay, wenn ich dich so ein bisschen vorstelle im Vorfeld?
Ja, klar.
Und die Daniela hat Ethnologie studiert, ist dann aufgrund vom Studium nach Indien, nach Nordindien, nach Ladakh, genau, und hat dort einen Mann kennengelernt, hat sich verliebt, den Dashi.
Genau.
Und hat dann gemeinsam ein Reisebüro mit dem Dashi gegründet. Ja, hat 3 Kinder. Und was so spannend ist und was die Daniela und mich so stark verbindet, ist, dass wir beide einen sehr starken Zugang zu Indien haben. Wir kennen uns über eine Ayurveda-Ausbildung. Und bei Daniela ist es eher der Norden von Indien.
Genau, die Himalaya-Region.
Genau. Und bei mir ist es der Süden. Und was uns im Endeffekt in den letzten Monaten noch näher gebracht hat, sage ich jetzt mal, ist, wir haben gemeinsam eine Reise organisiert. Also organisiert hat es eigentlich die Daniela, würde ich sagen. Aber ich darf eine Reise von ihr begleiten nach Indien mit dem Thema Palmbar-Bibliothek, Ayurveda und Yoga. Mhm. Und so haben wir uns gedacht, es wäre mal ganz interessant, ein bisschen über Indien zu sprechen und wie es so ist, wenn man nach Indien reisen möchte, worauf man vielleicht aufpassen darf oder vielleicht was sind so auch Tools, ja, sage ich jetzt mal, die man so im Hinterkopf behalten sollte, wenn man nach Indien geht, wie man an die ganze Sache rangeht. Mhm. Ja? Daniela, vielleicht fangen wir mal so an. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, eher so die Individualreisende in Indien und eher so im Mittelindien, Südindien unterwegs. Du bist im Norden unterwegs. Was fällt denn dir so ein, wenn wir daran denken, wir fahren jetzt das erste Mal nach Indien? Worauf sollte man sich da, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, gefasst machen? Was kann einem so was erwartet denn in Indien als Reisender? Mhm.
Ja, also wenn man noch nicht so bedarft im Reisen ist, also in Asien, dann erschlägt einem Indien im ersten Moment vielleicht mal. Also man landet ja in großen Städten, in Delhi, in Bombay, in Kalkutta. Mhm. Und im ersten Moment ist man erschlagen. Ja? Das heißt, man hat halt eine Vielzahl an Gerüchen, an Lautstärke, einfach so viele Menschen auf kleinem Platz zusammen.
Ja, ja, das ist definitiv so.
Und also gerade im Norden, also jetzt nicht im Himalaya, aber in den nordindischen Bundesstaaten ist es eben auch so, dass die Menschen sehr, sehr geschäftstüchtig sind und sehr schnell in dir als weißen Gast im Land eben auch ein bisschen ihren Vorteil sehen.
Das ist definitiv so.
Und das muss man lernen zu verstehen. Und man lernt in Indien langsam ein Gespür dafür zu bekommen, aber es braucht eben auch seine Zeit.
Das stimmt sicher. Ja. Ich kann mich auch gut erinnern, so das war meine, ja, ich weiß nicht, es war schon, glaube ich, meine zweite oder dritte Indienreise. Und da bin ich bei der Autorikscha sowas von übers Ohr gehaut worden. Ja? Mhm. Weil wer schon einmal in Asien war, weiß, das kennt diese Autorikschas.
Ne? Ja.
Wer noch nicht war, das sind diese kleinen gelben Dinger, entweder mit Motor oder jemand sitzt vorne und fährt mit dem Fahrrad. Und viele haben so Taxometer. Die Motorisierten haben so Taxometer, das heißt wie bei uns, die rechnen die Zeit mit. Manchmal sind die aber auch natürlich ja, also manipuliert.
Ja.
Und der hat mir im Vorfeld schon gesagt, na, auf keinen Fall Taxometer, sondern halt so gefeilscht. Und ich hatte das Ding, war, ich musste wirklich zu einem Arzt, also zum Ayurveda-Arzt, weil ich habe dort meine Praxis gemacht und wir haben uns einen Termin ausgemacht und ich habe gewusst, ich muss dort sein, also ich hatte keine Chance. Und der hat mich, ich glaube, der hat das Zehnfache verlangt, das wusste ich aber das dann hinterher, von dem, was ich eigentlich hätte zahlen sollen.
Ja. Ja.
Und das macht dann, wer mich kennt, weiß, dass meine Liebe zu Indien sehr, sehr groß ist. Aber das macht dann manchmal den Alltag so ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Naja, es ist, ich würde sagen, man lernt, dass man trotz diesen Dingen relaxed bleibt. Weil was man in Indien lernt,
ja,
ist, dass man trotz diesen Dingen relaxed bleibt. Ja.
Genau. Und dass man geduldig bleibt.
Geduld?
Ja. Also Geduld ist die größte Lektion, die ich in Indien gelernt habe, weil es läuft nichts am Schnürchen. Ja? Also es braucht seine Zeit und man muss damit. Man kann nicht wie in Österreich laufen.
Nein,
das muss man lernen. Nicht.
Und was Sie auch haben ist, wenn Sie sagen, das funktioniert schon und ich komme um 15 Uhr oder 15 Uhr sagen Sie nicht, um 3 Uhr am Nachmittag zum Beispiel, dann kannst du dir sicher sein, dass die erst um 3:30 dort sein werden und dass sie vielleicht auch nicht kommen. Ja? Also ja, und das ist die Schwierigkeit, glaube ich, auch so zu vertrauen oder dieses Vertrauen zu lernen, wem kann ich vertrauen?
Genau.
Dass man das halt herausfiltert. Ja? Und wie ist es dir am Anfang gegangen? Wie bist du mit dem umgegangen? Also ich meine, in Ladakh ist es vielleicht ein bisschen anders.
Genau, also ich habe ja das große Glück gehabt, in Ladakh anfangen zu dürfen. Mhm. Weil,
vielleicht nicht weiß, genau, was Ladakh ist.
Ja, Ladakh ist im Nordindien. Es ist Teil des Bundesstaates Jammu und Kaschmir. Kaschmir kennt man bei uns im Westen eigentlich. Und es ist geografisch und kulturell die Fortsetzung von Tibet. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein kleines Tibet auf indischem Boden. Also sie sind Inder von der Staatszugehörigkeit, aber sie sind Tibeter von ihrer Kultur her. Also die meisten Ladakhi oder die Hälfte der Bevölkerung sind tibetische Buddhisten und die andere Hälfte sind eben seit dem 15. Jahrhundert Muslime. Aber es ist halt eine ganz andere Kultur als die, die man vom größeren Teil Indiens kennt. Also Indien ist ja auch nicht Indien. Indien ist eine Vielzahl an ethnischen Minderheiten und Sprachen und Religionen. Und ich finde halt, Ladakh ist ein perfektes Einsteigerland für Reisende, also für Leute, die einfach mal was in Asien sehen wollen, ja? Weil die Menschen sehr zurückhaltend sind, wenig geschäftstüchtig, also Ladakh wird nie versuchen, irgendwie Kohle aus dir rauszuziehen, ja? Also es gibt inzwischen schon in Leh, in der Hauptstadt, ein paar geschäftstüchtigere Ladakhi, aber an und für sich, das sind Landwirte, ja? Also die haben diesen orientalischen Geschäftssinn wie die Leute in Delhi nicht, ja? Oder die Rajasthani, ja? Also das ist was anderes. Und ich glaube, gerade wir Österreicher, die wir eben auch sehr verbunden mit den Bergen sind, fühlen sich einfach sehr, sehr wohl in einem Land, wo die Menschen trotz ihrer kulturellen Unterschiede sehr, sehr ähnlich zu uns sind, in unserem Denken und in einer gewissen Distanz zueinander, die aber nicht unhöflich ist und die trotzdem sehr, sehr freundlich ist. Ja? Also ich habe diese Distanz am Anfang sehr geschätzt, weil mich diese extreme Nähe in Indien anfangs sehr abgeschreckt hat.
Ja,
also da hat man sich überwältigt gefühlt. Ja. Also das ist einfach zu viel gewesen. Jeder will etwas von dir.
Meine erste Reise war auch in Ladakh.
Ah, okay.
Es war Delhi und dann eine Zeit in Delhi ein paar Tage und dann in Ladakh. Also es war auch mein Einstieg. Aber mir ist es auch genauso gegangen. Ja?
Ja.
Und Ich kann mich auch gut erinnern, was auch so ein einschneidendes Erlebnis für mich war. Es gab vor, wann war das? Ich glaube, vor 2 Jahren oder was, letztes Jahr, wo diese Geldkrise war. Nein, es war im November, war letztes Jahr, glaube ich sogar.
Du meinst, wo sie die Rupienscheine eingezogen haben?
Ich glaube, es war 2016.
Nein, das ist schon länger her.
Das war 2016.
Genau, war ich im November dort. Oder war es Ende 2015? Und 2016
richtig,
hat sich das voll niedergeschlagen.
Richtig, genau, ja. Genau. Und ich kam zu diesem Zeitpunkt, genau wo dieser Crash war, bin ich nach Indien geflogen. Das heißt, man konnte kaum Geld abheben, also ganz wenig Rupien. Die ATMs, also die Geldautomaten, waren kaum befüllt. Und du konntest immer nur einen limitierten Betrag abheben. Also es war wirklich schwierig. Und die, wenn mal wo Geld drinnen war, sind die Leute in der Schlange Stunden vor dem Geldautomaten gestanden. Zu dem Zeitpunkt war ich in Indien.
Ja,
also, auch eine Herausforderung. Und das war für mich so lustig, weil dann habe ich gelernt, Schlange stehen in Indien, was das bedeutet. Ja. Also die stehen wirklich Körper zu Körper.
Genau.
Also ganz eng. Ja? Und das sind wir überhaupt nicht gewohnt, weil wir... Für uns ist es ja schon schwierig, wenn du im Supermarkt stehst und hinten fährt irgendwer mit dem Wagerl ein bisschen auf. Ja?
Genau.
Da kriegst du schon die...
Zu nah.
Ja, genau. Ja. Und das war für mich auch lustig, weil ja sonst sind die Inder ja nicht so, wie soll ich sagen, Brüde oder dein Körper ist halt irgendwie so ihrs. Und dann stehen die da wirklich ganz eng, ja? Weil ja einfach in dem Land so unglaublich viele Menschen sind. Und ich glaube, das hängt mit dem auch zusammen.
Ja, ja.
Ja. Aber es ist eine Herausforderung. Und ich glaube, was ich da auch gut gelernt habe, ist, die eigenen Muster, die man im Kopf hat oder die Vorstellungen, wie was zu sein hat, einfach loszulassen, sich völlig frei zu machen und sich denken, ich bin jetzt in einem anderen Land, das sind vielleicht all andere kulturelle Regeln und Ideen und überhaupt und ich lasse mich mal auf das ein und schaue, was passiert.
Genau. Ja? Und man hat auch ohne so ein bisschen die Chance, einfach ein anderer Mensch sein zu dürfen.
Ja.
Das tut ja auch sehr gut mal. Ja?
Ja,
also in Indien bin ich ein anderer Mensch, als ich in Österreich bin. Ja?
Auf jeden Fall.
Ja. Das finde ich auch eine gute Chance.
Ja. Ich meine, ich versuche halt immer, die Leute, die fragen mich dann immer wieder, naja, Christina, ich meine, du fährst nach Indien und das ist das wirklich so toll und so? Und dann ist es so, dass ich sagen kann, es gibt beides. Ne? Also mein Herz ist einfach dort viel freier und offener, weil die Menschen aufgrund von ihrem, von der Schwierigkeit, die sie dort haben, ja, sei es jetzt Umweltverschmutzung, zu viel Menschen, das soziale System ist nicht so da und so weiter, die müssen im Moment sein, weil die haben nur den Moment in irgendeiner Art und Weise und sie gehen nicht so in dieses Negative hinein, in dieses Raunzen und permanent negative Gedanken, sondern die sind im Moment und im Moment
be
happy und so.
Ist es.
Und sie nehmen ihr Leben auch an, weil sie glauben halt, ja, wenn sie in dem Leben alles gut machen, dann haben sie im nächsten Leben die Chance auf vielleicht ein besseres. Und so sind sie auch irgendwie demütiger dem Leben gegenüber. Siehst du, empfindest du es auch so?
Total, ne? Total. Mhm. Also ich sehe ja oft bei uns im Western, dass wir so sehr in der Vergangenheit hängen, ja. Und dass wir so hadern mit all dem, was uns passiert ist, ja, oder uns zugefügt worden ist. Und das erlebe ich in Indien nie. Also weder in Ladakh noch im Rest von Indien. Die Leute hadern nicht so viel mit dem, was war. Die sind wirklich da, wo sie sind. Ja? Ich kann das Hier und Jetzt verändern. Ich kann nicht das verändern, was im Gestern war. Ich kann aber das Hier und Jetzt verändern, damit ich das Morgen mir richtiger mache oder sich besser anfühlend mache. Ja? Und das ist aber natürlich schon sehr klar, eben auch dass dieses ganze Konzept mit Karma, das wir einfach nicht haben. Und das fehlt auch total.
Das fehlt,
das fehlt sehr. Und ich finde, ich liebe das Karma-Konzept. Also ich bin halt sehr im Buddhismus. Und das Karma und Denken ist leicht unterschiedlich zwischen Hinduismus und Buddhismus.
Okay.
Ich habe es aber nicht ganz heraus.
Okay.
Also ich bin sehr in diesem, im Hinduismus ist es, glaube ich, wenn ich mich recht besinne, eher etwas fatalistischer. Also du kannst nicht ganz so viel selber lenken, du kannst schon sehr viel selber lenken als im Buddhismus. Im Buddhismus wird dir einfach alles in deinen Schoß gelegt. Es ist nur deine Verantwortung. Ich bin mir nicht sicher, ich bin wie gesagt keine Hinduismus-Expertin, aber im Hinduismus ist es, glaube ich, eher so, dass es auch sehr viele externe Faktoren gibt, die das mitlenken.
Okay.
Also kannst mich gern korrigieren. Also
ich habe es
immer verstanden.
Ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen.
Ja, also das ist, aber ich, wie gesagt, also ich bin...
Ich glaube, das Karma-Konzept sollte man dann von der Ebene sehen, das wird ja auch im Hinduismus dann vielleicht manchmal falsch interpretiert, unter Anführungszeichen. Es ist ja eigentlich nichts anderes wie Aktion und Reaktion.
Genau.
Ja? Und man soll es halt nie mit Sünde oder Schuld oder so vergleichen. Das ist halt was wichtig ist. Also ich kann jetzt nur von dieser yogischen Seite das sehen, sondern dass du halt, ja, wenn du in dem einen halt das eine gemacht hast oder irgendwas gemacht hast, was halt in die eine Richtung gegangen ist, dann wirst du das halt im nächsten Leben vielleicht fühlen, damit du lernst, wie es ist und damit du auch lernst, dass du auch vergeben kannst. Es geht viel um Vergebung auch, ja, so dass man sich selbst auch für Dinge vergibt. Ja,
ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass man generell weniger anklagt. Ja.
Ja.
Also es ist auch so dieses Thema, wir im Westen sehen immer irgendjemanden, der schuld war an etwas, dass es bei uns im Leben nicht gut gelaufen ist. Das habe ich in Indien noch nicht erlebt, dass jemand sagt, nein, weil mich meine Eltern nicht so gut behandelt haben, deswegen bin ich heute so. Ja? Oder der hat mir einen Stein in den Weg gelegt und deswegen bin ich heute so unglücklich. Also das habe ich so nicht miterlebt.
Nein.
Die sagen maximal, ja, das hat, den Weg habe ich mir selbst gemacht. Und das vermisse ich bei uns so ein bisschen, dass wir uns selbst halt einfach als Schaffer sehen. Ja,
ja. Ja, das ist eine schöne Aussage. Mhm. Ja, Daniela, was mir auch wichtig wäre, ist, du hast doch, ich glaube, 3 Jahre waren es, die du in Ladakh gelebt hast.
Nicht
Ladakh
ganz.
Ist nicht gleich Indien. Also Ladakh gehört zu Indien, aber auch ich fühle so, dass es halt sehr, sehr anders ist als das restliche Indien. Ja? Und das restliche Indien ist nochmal, also weißt du, unterteilt sich auch wieder. Ja?
Mhm.
Aber trotzdem, weil du ja eben aufgrund von deinem Gesar Travel Reisebüro oder Reiseveranstalter, der du ja bist, sehr viel Erfahrung hast mit Indien. Wie fühlt es sich oder wie hat es sich für dich angefühlt, als Frau in Indien zu leben? Wie siehst du da so ein bisschen die Position der Frau in Indien? Ja?
Mhm. Du hast es eh selbst schon gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Ladakh und dem Rest Indiens, wobei der Rest Indiens auch nicht der Rest Indien ist, also nicht eine Sache. Die ladakhische Familie, in die ich hineingeheiratet habe, ist eine buddhistische. Und da ist dieser Geschlechterunterschied nicht so zu spüren wie in den klassischen indischen Familien. Also die Frau hat eine relativ starke Position, ist auch sehr, sehr häufig mit Kindern berufstätig, hat sehr viel zu sagen. Oft ist es auch so, dass der Mann wirklich unter der Pantoffel der Frau steht und die Frau die Hosen anhat und er den Haushalt quasi nur nach außen hin so vertritt. Aber es ist trotzdem so, dass es eine patriarchale Gesellschaft ist und du als Frau nicht die Freiheiten hast, die du in Österreich gewohnt bist. Und es war schon ein Grund für mich, dass ich nach den fast 3 Jahren gesagt habe, ich möchte wieder zurück nach Österreich, weil ich liebe die Freiheit, die ich in Österreich habe, dass ich sage, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre irgendwo hin, dass ich irgendwo laufen gehe im Wald und mir nicht sorgen muss, dass ich eventuell irgendwo hinkomme, wo eine Gruppierung von Männern ist, die mich vielleicht blöd anmachen könnten, weil ich eine enge Legging anhabe beim Laufen. Ja, das war schon immer mehr ein Thema für mich. Also du bist halt als Frau eher im oder ums Haus herum. Ja? Also es wäre auch schwer gewesen für das Ansehen meines Mannes, wenn ich beispielsweise mich mit Männern auf einen Kaffee getroffen hätte. Weil dann wäre gequatscht worden. Ja? Und das ist aber etwas, diese Freiheit mag ich mir nicht dauerhaft nehmen lassen, weil ich finde es auch schön oder natürlich mit Männern befreundet zu sein, ohne dass da irgendeine sexuelle oder erotische Schiene läuft. Ja? Und das ist in Ladakh und in ganz Indien einfach recht schwer.
Das ist ganz schwer.
Das ist total schwer.
Ich habe eine Freundin, die ist verheiratet, ist eine arrangierte Hochzeit gewesen, ist in meinem Alter, also Mitte 40. Eine gute Ehe im Grunde, ja, auch ein Kind. Und vor ein paar Jahren hat sie sich in einen Mann erstmalig verliebt. Also sie hatte dann mit Anfang 40 das erste Mal das Gefühl, wie es ist, überhaupt eine Herzensverbindung mit jemandem einzugehen. Und dieser Mann wohnt im gleichen Haus. Sie ist mit dem Aufzug gefahren und ist so halt ins Gespräch gekommen. Aber die Liebe kann natürlich nicht wachsen, weil diese Kultur oder die kulturellen Zwänge sie halt aufhält. Ja? Mhm. Also sie kann sich mit dem auch nirgendwo treffen, weil dann natürlich gesprochen wird. Würde für sie bedeuten, wenn sie sich für den Mann entscheidet, würde das bedeuten, dass die Familie mit ihr bricht. Ja?
Ja.
Und das macht sie einfach nicht. Mhm. Und das ist einfach, weil die Ehe als ein Projekt gesehen wird und ja, nicht wie bei uns. Und ich weiß aber auch, ich kann jetzt nicht sagen, weißt du, was ist besser, was ist schlechter, das steht mir auch nicht zu, das zu bewerten, denn bei uns werden auch Ehen geschieden und dort werden jetzt mittlerweile auch immer mehr Ehen geschieden. Aber was ich halt einfach glaube ist, unser Weg ist übers Herz, ja. Mhm. Und also ich meine, das ist halt auch mein Zugang, weil ich, ja, so, das ist halt
ja.
übers Fühlen und übers Herz. Und ich glaube, dass wir uns schon viel mehr auf das einlassen dürfen, ja, dass wir unserem Herz vertrauen sollen
ja.
und nicht dem Verstand. Und eine arrangierte Hochzeit mit, ja, ist im Normalfall eine Verstandesgeschichte, würde ich sagen.
Ja, und ich habe in Indien auch gelernt, was der Vorteil einer arrangierten Ehe ist. Man gibt die Verantwortung für die Wahl des Partners ab. Und wenn die Ehe nicht funktioniert, bist du selbst nicht dran schuld. Ja?
Aha,
also
okay.
Für Frauen so ist es auf gewisse Art und Weise auch ein Schutz. Die Eltern wählen für dich einen Ehepartner aus. Wenn der Ehepartner jetzt dich schlägt oder Alkoholiker ist oder was auch immer für Dinge macht, du bist nicht schuld. Du kannst auch leichter wieder raus und zurück zur Familie als Frau, wenn so gravierende Dinge passieren, weil es nicht deine Schuld als Frau war. Und deswegen, ich habe wahnsinnig viele Frauen getroffen, die gesagt haben, ich möchte, dass meine Eltern den Partner für mich aussuchen, ja? Weil es halt einfach sie schützt. Ja? Wenn du dich verliebst und du heiratest einen Partner, den du dir selbst ausgesucht hast, sagen die, können die Eltern natürlich gut sagen, ja, du wolltest
das den war deine Entscheidung.
Ja, das war deine Entscheidung.
Ich meine, was ich jetzt so mitkriege in der jüngeren Generation, also ich sage jetzt so von den 25 bis oder 20 bis 30-Jährigen, da entscheiden die Eltern ja nicht, also es kommt auf die Klasse an, ja, also welche Schicht es ist, aber ich sage jetzt einmal so Mittelklasse, dort, wo ich mich halt so bewegt habe, in der Zeit, wo ich in Indien war oder auch jetzt bin, da machen die das einfach übers Internet. Das heißt, es gibt so Portale,
genau.
Sie stellen sich rein und kommen dann in Kontakt und wenn sie sich gefallen, dann geht es in nächster Instanz zu den Eltern und dann sind die Eltern involviert, wenn die auch einverstanden sind und so, dann geht es weiter. Und ja, die haben auch Sex vor der Ehe, ja. Also
ja,
das war
ja
für mich auch so die Frage, naja, wie ist denn das, dürfen die das und so? Ja, ja, also das machen die.
Genau.
Und die Jungen, die wollen das auch ausprobieren vorher, dass sie wissen, ob das auch für sie so passt, ja. Also es ist auch, glaube ich, das Bild, das nach außen gezeigt wird, ist anders als das, was gelebt wird.
Es ist halt nur eines, weil es ist halt, wie du sagst, es ist so eine Klassen- und Schichtsache.
Genau.
Ja? Also das, was jetzt, glaube ich, eher kommen, ist es eben so diese Mischform, dass man sagt, ja, ich verliebe mich, aber ich hole mir trotzdem das Okay der Eltern. Wären die Eltern total dagegen, wackelst du in deiner Entscheidung.
Das ist mit Sicherheit so. Mhm. Aber es hat mich auch beschäftigt. Also ich muss schon natürlich so sagen, hat mich auch in der Zeit in Indien beschäftigt, denn ich hatte ein lustiges Erlebnis und das muss ich erzählen, um zu zeigen, wie dieser kulturelle Unterschied ist bei Anbahnungsgeschichten. Ja?
So. Ja.
Und ich habe einen befreundeten Arzt in Indien, einen sehr jungen, er ist mittlerweile verheiratet, aber zu dem Zeitpunkt war er noch nicht verheiratet und eigentlich mein Lehrer auch. Und wir haben am Wochenende, habe ich immer gelernt zu Hause, und ich durfte ihm immer auch Fragen stellen, wenn ich halt irgendwie Ayurveda-technisch Fragen hatte. Dann war einmal irgendwie am Vormittag, habe ich ihm irgendwie was geschrieben und er hat mir zurückgeschrieben, ja, so die Antwort und so, und did you have food oder did you have lunch or breakfast oder so. Und ich dachte mir, aha, okay, der schreibt mir das jetzt so und will der mich zum Essen einladen. So, das war so. Und habe dann geschrieben, na, also ich habe jetzt noch nichts gegessen oder so, aber ich würde mich freuen, wir könnten gerne gemeinsam essen gehen. Ja? Woraufhin er eine sehr, ich weiß nicht mehr genau, was er zurückgeschrieben hat, aber es war auf jeden Fall so das Gespräch beendet damit. Und für mich war dann nicht ganz klar, was da los war. Hinterher, ich habe das dann mit einer Freundin besprochen, die schon in Indien war. Und die hat zu mir gesagt, du, das ist doch gang und gäbe, dass die fragen, did you have food, did you have dinner, weil Essen eben so einen hohen Stellenwert hat. Und da habe ich bemerkt, ich habe geglaubt, das ist Flirten. Ich habe geglaubt, das ist so ein bisschen ein Anbahnen, ja. Und habe dann diesen kulturellen Unterschied so stark gemerkt und habe mir gedacht, ja, es ist eigentlich ganz, ganz anders. Auch wenn du so in diesem Vorfeld dich schon annäherst, weil der in seinem Hinterkopf zwar vielleicht sein Herz irgendwie gefühlt hat, ja, weil ich wusste, dass da eine Verbindung ist, aber der hat sich schon lang für irgendeine arrangierte Hochzeit, weil der ist arrangiert verheiratet worden, entschieden. Also auch in diesen Anbahnungsgeschichten ist es so anders als bei uns, dass man dann wirklich aufpassen muss.
Ja.
Der wollte einfach freundlich sein und die rhetorische Frage stellen, did you have food? Ja? Mhm. Und ich habe geglaubt, er will mit mir essen gehen. Also das ist so anders.
Ja. Und deswegen braucht man einfach auch seine Zeit, wenn man nach Indien kommt, dass man da erst reinkommt. Also darin sehe ich ja auch ein bisschen meine Aufgabe als Reiseveranstalterin, den Leuten diese Dinge ein bisschen abzunehmen. Ja? Also diese Anbahnungsversuche jetzt nicht, auf einem sehr persönlichen Level. Aber du hast als erwachsener westlicher Mensch oft nur 3 Wochen Zeit. Und 3 Wochen brauchst du oft, um in ein Land reinzukommen. Ja? Und da sehe ich meine Aufgabe eben als Sorgenabnehmerin. Ja?
Ja.
Das heißt, ich bereite das für dich so vor, dass Indien für dich leichter wird, ja? Dass du es schneller verträgst, weil die meisten unserer Touren sind eben geführt. Das heißt, du hast eben einen Mittler dabei, einen Guide, der zwischen deiner und seiner Kultur steht und dich da sanft einführt. Ja? Das hat natürlich einen großen Vorteil.
Auf jeden Fall. Ja. Kannst du uns, also was mich interessieren würde oder was vielleicht auch diejenigen interessiert, die jetzt zuhören, was bietet ihr genau an? Also wenn man sich jetzt für eine Indienreise interessiert und vielleicht auch für eure Reiseagentur, was bietet ihr an?
Also ich habe lange Zeit im Scherz gesagt, wir machen alles, was erlaubt ist. Also nein, meine Liebe gilt den Maßschneidern. Ja? Also wir haben Gruppenreisen mit fixen Terminen, die sich auf den Himalaya fokussieren, die meistens Trekking, Wanderreisen und auch Expeditionen sind. Wir haben aber eben auch Reisen, die Ayurveda und Yoga umfassen, wie eben die beiden Reisen, die wir nächstes Jahr mit dir eben haben. Wir haben auch Fotografietouren und so weiter. Aber meine Liebe gilt dem Maßschneidern. Das heißt, es kommen Menschen zu mir, beziehungsweise richten sich an mich, meistens eben per Mail. Die sagen, ich habe 3 Wochen zur Verfügung, ich komme mit meinem Freund, mit meiner Familie, ich interessiere mich für das, möchte das zumindest sehen, möchte diese und jene Aktivität machen, was kannst du mir machen? Und dann kann ich bauen. Und ich baue gern und ich bin eine begeisterte Planerin. Ja? Und da bin ich dann in meinem Element, dass ich das versuche eben dann sehr schön zusammenzubauen, dass sich ein schönes, rundes Bild ergibt und hoffe dann, dass das quasi der schönste Urlaub ihres Lebens wird. Ja? Also ich verkaufe ja schöne Zeit im Prinzip und es ist für mich das Bereicherndste und Schönste, wenn Leute mir im Nachhinein schreiben, es war so toll.
Schön.
Weil du hast eben nur 5 Wochen Urlaub gesamt im Jahr. Und viele Menschen packen da in diese 5 Wochen einfach wahnsinnig viel Hoffnung rein. Ja? Also sie wollen in diesen 5 Wochen was erleben, was sich vom Alltag abhebt. Sie wollen die Sorgen hinter sich lassen. Sie wollen einfach nur Schönes in sich aufnehmen. Und wenn ich das schaffe, dann ist es für mich das Schönste überhaupt.
Ja. Das klingt super schön.
Ja.
Welche Länder, also ihr habt ja nicht nur Indien, ne, weil es geht ja vor allem ums Himalaya-Gebiet, also welche Länder sind so eure Schwerpunkte? Indien natürlich.
Aber Indien natürlich, genau. Und da eben mit den Himalaya-Regionen von Ladakh angefangen bis nach Sikkim. Dann machen wir seit Jahren auch sehr, sehr viel in Bhutan. Wir haben sich im letzten Jahr aber begonnen, auch außerhalb dieser Region auszudehnen. Und gehen jetzt sehr stark in die Richtung Zentralasien, weil als Ethnologin waren für mich diese nomadischen Kulturen immer ein sehr großes Thema. Und wir haben jetzt im letzten Jahr eben, beziehungsweise heuer, die Mongolei und Kirgisistan dazugenommen. Ja, Sri Lanka haben wir auch schon seit ein paar Jahren jetzt mit dem Programm. Ja, wobei unsere Liebe gilt immer mehr, so ein bisschen den Regionen, wo man gut wandern kann, wo man halt quasi die Natur in sich aufnehmen kann. Also das kann man in Sri Lanka auch, ist aber es ist eher anders. Eine klassische, keine so klassische Wanderdestination.
Ist auch vom Klima anders.
Ne? Genau, es ist natürlich ein Unterschied, ob du in einer trockenen Region wanderst oder ob du in einer sehr feucht heißen Region wanderst. Ja. Was ich aber nicht unspannend finde in Sri Lanka oder in Kerala. Das kann man auch dort sehr gut, das Wandern. Und es hat auch was sehr Reinigendes, wenn man während dem Gehen einfach sehr viel schwitzt.
Wer es mag.
Also je älter ich werde, desto angenehmer finde ich das dann zwischendrin auch mal. Ja?
Daniela, du hast auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Das möchte ich auch noch erwähnen, weil das hat mich fasziniert, weil ich wusste das eine Zeit lang gar nicht. Kannst du uns über das Buch was erzählen?
Ja. Nein, ich habe ja schon seit meiner Kindheit eine sehr kreative Ader, habe sie aber lange Zeit nicht sehr ausgelebt. Und ich habe natürlich aufgrund meines Studiums immer wieder schreiben müssen und habe mich aber in diesem wissenschaftlichen Schreiben sehr im Korsett gefühlt. Und dann im Lauf der Zeit, mit den Jahren in Ladakh, haben viele Leute immer gefragt, warum schreibst denn du keinen Reiseführer über Ladakh? Und ich gesagt, nein, das ist total öd, ich möchte keinen Reiseführer schreiben. Ja, weil also man erwartet sich da eine gewisse Sprache und die ist eben vorgegeben. Also ich kann jetzt nicht groß poetisch und ausladend oder sehr gefühlvoll in einem Reiseführer schreiben, aber ich liebe es zu schreiben. Und ich sehe halt einfach auch, dass mein Ausdruck in der Schrift einfach sich besser entfaltet als im Mündlichen. Ja? Okay. Und da ist bei mir einfach der Wunsch entstanden, einen Roman zu schreiben. Also ich habe mir ein klares Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte vor meinem 40. Geburtstag einen Roman schreiben. Und habe mir eine Geschichte überlegt, die natürlich in Ladakh spielt, weil ich mich einfach mit Ladakh so verbunden fühle. Ja? Weil das einfach mein Herzensgebiet ist. Und so ist der Roman Die Lieder ihrer Hände entstanden, der ein sehr ungewöhnliches Thema hat, weil es so ein bisschen eine Liebesgeschichte ist, aber auch keine klassische Liebesgeschichte, weil es eben darum um eine Liebe geht zwischen einer jungen deutschen Touristin zu einem alten Hirten, die sich aber nicht miteinander verständigen können, weil sie einfach zwei verschiedene Sprachen sprechen. Also er spricht Ladakhi, kann kein Englisch, sie spricht Deutsch, kann kein Ladakhi. Ja. Mhm. Und sie entwickeln dann eine sehr subtile Art der Kommunikation miteinander und sprechen oder erzählen sich ihre Lebensgeschichten, indem sie sich an den Händen nehmen und die Geschichten fließen lassen. Über die Hände. Also das klingt jetzt total schräg, ja.
Schön, ich finde, das klingt sehr, sehr schön. Es berührt mich.
Ja, also das ist so ganz kurz umrissen. Mir ist es eben auch wichtig, dass man so ein bisschen die Essenz des Buddhismus über das Buch mitbekommt. Also das habe ich so drüber gestreut so ein bisschen. Und auch sehr viel über das Leben in Ladakh. Also schön. Das ist mit drinnen, also wie es ist am Dorf zu leben, wie so Dorfstrukturen sind und Bräuche mit lokalem Götterglauben und so weiter. Also das kommt alles so ein bisschen mit rein.
Dann weiß ich, was mein nächstes Buch wird.
Ich hätte dir eins mitgeben können, ich hätte eins mitnehmen können. Das habe ich nicht, daran habe ich nicht gedacht.
Ich werde es mir besorgen, das klingt schon so spannend. Und das Zweite, was mich fasziniert, oder es sind mehrere Dinge, die mich faszinieren, aber das Zweite in dieser kreativen Geschichte ist, dass du auch zeichnest. Und nämlich, ich sehe halt immer deine Posts auf Facebook und Instagram. Und das ist super genial.
Ja.
Also magst du es erklären?
Ja, also ich zeichne schon lange, ich habe auch gemalt. Das sind bei mir oft so Phasen, die kommen und gehen. Und im Juni bin ich irgendwann in der Früh aufgestanden und hatte einfach die sehr schräge Idee, eine Art Comicfigur zu schaffen, die mit meinem Körper korrespondiert hat. Also über Sprache oder mit einem Spiel der Sprache, weil es gibt so wahnsinnig viele Wörter, die einen Körperzusammenhang haben, ja, oder die man halt einfach selbst schafft, indem man mit den Worten ein bisschen spielt, ja. Also das Letzte, was ich jetzt gezeichnet habe, war die Wirbelsäule.
Die habe ich gesehen.
Das heißt, ich habe da eine Comicfigur, das ist die Mutzikatzi-Frau, dieser Name ist eigentlich gar nicht passend zu der Frau, weil die keine Katze ist. Ja? Aber das hängt einfach mit meiner Studienzeit zusammen. Ich habe den Spitznamen Mutzikatzi-Frau gehabt, ja? Aufgrund meiner Liebe für Katzen. Und ich wollte diesen Namen einfach dieser Figur geben, die mich so ein bisschen personifiziert. Ja, und zeichne eben diese Mutzikatzi-Frau, die dann quasi halt mit meinem Körper so Fotozeichenmontagen hat, ja. Also hat halt Witz, ja. Also das ist meine andere, eher ein bisschen dämlich lustige Seite, ja, wo man mit sich spielen darf.
Aber auch ein bisschen auch in die Körperwahrnehmung, ne? Weil wenn
genau.
du selber sagst, das ist der Körper, der weiß, es fühlt sich auch so an, wenn man sieht. Es fühlt sich, also es ist, macht schon so den Eindruck, dass es sehr, also es hat was sehr Witziges, aber es hat auch etwas, ich bin Frau, ich habe den Körper, ja. Ich kann den auch anders darstellen,
ja.
Ich kann den auch veräppeln, ich kann ihn lieben, ich kann
genau.
ihn veräppeln, ich nehme ihn an,
genau.
wie er ist.
Total.
Und also ich finde, es fühlt sich ja auch 40 plus ganz anders als Frau an, als noch als 30
du
plus.
Das,
du nimmst
ja.
dich viel mehr
ja,
an
ja.
und du kannst dich auch veräppeln.
Ja,
und ich
ja.
finde, das ist das, was es für mich ausdrückt. Und wenn ich sehe, ist es das, was es für mich auch vermittelt. Ja? Und
ja.
deshalb
genau.
mag ich es
ja.
einfach gerne.
Ja, also ja? für mich ist das auch schon ein bisschen so eine Sache der zweiten Lebenshälfte, so wie mhm. du sagst. Ja? Also vor 20 Jahren hätte ich das nicht machen können, weil ich einen anderen Zugang zu meinem Körper habe. Mhm. Also jetzt, wo er schlaff und nicht mehr so schön ist wie vor 20 Jahren, lerne ich ihn anzunehmen, also
ja.
wesentlich mehr anzunehmen und ihn auch in seiner vergänglichen Form anzunehmen.
Ja.
Ja.
Und ich glaub, das aber das macht es ja auch aus. Ne? Das
ja.
macht es auch aus und das Grund der Vergänglichkeit oder vielleicht trotz dieser Vergänglichkeit zu lieben und noch schöner zu finden in
mhm.
irgendeiner Art und
genau.
Weise. Ja. Schön. Liebe Daniela, Indien verbindet uns. Ja, mit manchen Menschen hat man einfach eine Herzensverbindung.
Mhm.
Mit dir habe ich das.
Finde ich auch.
Und
habe ich mit dir auch.
Dafür bin ich dankbar und ja, danke für das Gespräch und dass
mhm.
du einfach auch hergekommen bist.
Ja,
danke,
danke
Daniela.
Fürs mit mir reden.
Möchtest du mehr Informationen über Daniela oder vielleicht hast du eine Reise geplant und brauchst Unterstützung? Dann findest du alle weiteren Informationen auf gesartravel.com oder aber auch auf meiner Seite essenzleben.at. Ich hoffe, es war für dich was dabei und ja, enjoy your life. Bis zum nächsten Mal. Liebe deine Essenz. Bis dahin. Ciao.